Wir haben seit einiger Zeit eine Reihe von Andachten gehabt und haben ein bestimmtes Thema betrachtet miteinander, nämlich die neutestamentliche Gemeinde. Und die drei Hauptpunkte, die wir dabei besprachen, waren Dinge, die die neutestamentliche Gemeinde unter anderem tut, nämlich, dass sie zusammenkommen, um anzubeten, dass sie zusammenkommen, um die Lehre der Apostel in sich aufzunehmen und dass sie auch zusammenkommen, um am Mahl des Herrn teilzunehmen. Das waren so die drei Bausteine, die wir bisher betrachtet haben. Wir haben das betrachtet, weil es die Jerusalemer Gemeinde so gemacht hat in Apostelgeschichte 2. Da standen diese Komponenten des Dienstes oder dessen, was die erste christliche Gemeinde getan hat. Und ich denke, es ist auch deutlich geworden, dass das nicht nur etwas für die ersten Christen, für diese ersten begeisterten Christen in Jerusalem war, sondern dass das ohne weiteres etwas ist, was auch zu unserem Glaubensleben einfach dazugehört. Dinge, ohne die unser Glaubensleben irgendwie unvollständig und auch nicht richtig befriedigend sein wird. Nun könnte man aber auch den Eindruck gewinnen, dass Christsein im Tun besteht. Dass Christsein sich in Taten wie zum Beispiel Anbetung, Teilnahme am Wort des Herrn und Teilnahme am Mahl des Herrn, dass das darin besteht. Und gerade den jüngeren Christen möchte ich sagen, Leute, das ist nicht so. Christsein drückt sich nicht ausschließlich in diesen Dingen aus. Nichtsdestotrotz ist es im Neuen Testament immer wieder so, dass die Bibel zu Handlungen auffordert, dass sie zum Tun auffordert, ja, dass sie im gewissen Sinne Werke erwartet. Und deswegen verkünden wir das auch, weil wir versuchen, den gesamten Ratschluss Gottes, wie es so schön heißt, zu verkünden, sprich das, was Gott im Wort sagt, versuchen wir auch in den Predigten zu nennen. Aber Gemeinde ist nicht nur irgendeine Dienstgemeinde. Gemeinde ist nicht nur eine Art Fabrik, in der irgendetwas gemacht wird, was völlig richtig ist, was dann da gemacht wird. Aber es ist nicht nur dieses. Es ist nicht nur ein Ort, in dem ich heilige Dinge verrichte oder Heiliges konsumiere, in dem ich zum Beispiel einer Predigt zuhöre. Ich will ein Bild verwenden. Nehmen wir einen uns nahestehenden Menschen, ob das der Vater ist, die Ehefrau, der Sohn, die Freundin, der Nachbar, irgendjemand. Und wenn ihr jetzt versuchen solltet, einem Dritten zu erklären, wie diese Person ist, dann könntet ihr so anfangen. Also mein Vater, der sorgt für das Einkommen in der Familie. Er ist von Montags bis Freitags nicht zu Hause, aber er nimmt jeden Tag am Abendessen teil. Und sonntags spielt er eine Dreiviertelstunde mit mir in Monopoly oder Carcassonne, was auch ein sehr schönes Spiel ist. Diese Beschreibung ist nicht falsch. Sie ist inhaltlich richtig. Aber beschreibt sie den Vater? Irgendwie ist das Bild ja nicht vollständig, was wir bekommen, wenn wir denken, aha, das ist der Vater. Denn der Vater ist ja vielschichtiger als nur diese Taten. Ihr ahnt, worauf ich hinaus will. Neutestamentliche Gemeinde zu beschreiben, darf sich nicht darauf beschränken, dass wir nur die Sachen, die eine Gemeinde tut, beschreiben. Sondern wir müssen gucken, gibt es noch andere Dimensionen, in die wir hingucken können. Nehmt einen Schrank. Wenn ich einen Schrank beschreibe, wie breit er ist und wie hoch er ist. Und dann aufhöre. Da haben wir buchstäblich ein ziemlich flaches Bild von dem Schrank. Denn jeder Schrank hat auch eine Tiefe. Und wer schon mal versucht hat, seine Wohnung einzurichten, weiß, wie wichtig es ist, auf die Tiefe eines Schrankes zu achten. Ansonsten geht das Fenster nicht mehr auf. Also von daher, wenn wir über Gemeinde nachdenken, ist es völlig richtig, über Taten nachzudenken, wie wir es getan haben. Und heute möchte ich versuchen, eine nächste Dimension zu eröffnen, möchte versuchen, eine andere Richtung einzuschlagen. Jetzt wird die Brücke ein bisschen schwierig. Im Notfall sagt er mir, die Brücke war nichts, Ansgar, und dann habt Nachsehen, ja? Ich versuche, mir jetzt heute mal die Menschen anzugucken, die diese Gemeinde bilden. Ich möchte, dass wir uns über die Menschen mal Gedanken machen, die hier in dieser Gemeinde sind. Damit meine ich jetzt natürlich nicht konkret die Individuen, wie sie hier jetzt sitzen, mit Namen und Taten, sondern ich meine der Mensch allgemein. Und ich habe dieser Predigt deswegen mal ein bisschen provokanten Titel gegeben. Ich werde das auch gleich erklären, warum das ist. Die Predigt heißt, die Gemeinde ist das Krankenhaus Gottes. Die Gemeinde ist das Krankenhaus Gottes. Und um ein bisschen Rückendeckung von außen zu besorgen, zitiere ich jetzt mal jemanden. Wir alle sind Kranke in Gottes Krankenhaus. In sittlicher und geistlicher Hinsicht sind wir alle krank, angeschlagen und missgebildet, verwundet und mit Kratzern versehen, lahm und hinkend und das in weit größerem Maße, als wir es erkennen. Durch Gottes Pflege bessert sich unser Zustand, doch sind wir noch nicht in Ordnung. Es ist nötig zu erkennen, dass unsere geistliche Gesundheit nur unvollständig und relativ ist, also in Bezug zu etwas anderem steht. In dem Sinn, dass wir nun nach unserer Bekehrung weniger krank und weniger unfähig sind, als wir es vorher waren. Gemessen an dem absoluten Maßstab der geistlichen Gesundheit, wie wir sie in Jesus Christus vorfinden, sind wir alle nicht mehr und auch nicht weniger als Behinderte, die sich im Heilungsprozess befinden. Und von daher, meine ich, können wir sagen, wir sind ein Krankenhaus Gottes. Das hat James E. Packer 1992 in seinem 400 Seiten starken Buch über Heiligkeit geschrieben. Stimmt das? Stimmt das, wenn er sagt, wir sind ein Krankenhaus, oder wenn er behauptet, wir wären krank, angeschlagen, missgebildet, verwundet, mit Kratzern versehen, lahm und hinkend? Und zwar eben nicht in körperlicher Hinsicht, sondern in geistlicher Hinsicht? Ich denke, so ist es. Wenn wir unser eigenes Leben angucken, uns einfach mal gegenüber dem heiligen Maßstab Gottes stellen, sind wir dann gesund? Sind wir dann wirklich so heilig, wie Gott uns heilig gesprochen hat? Sprich, ist unser Leben tatsächlich so rein und so gesund, dass wir fragen, wozu brauchen wir einen Arzt? Ich denke, dass in dieser Gemeinde, wie in jeder anderen Gemeinde, niemand wirklich gesund ist. Hier sind die Menschen, die erkannt haben, dass sie einen Arzt brauchen, dass sie sich einer Therapie unterziehen müssen, und zwar einer lebenslangen Therapie. Unsere geistliche Gesundheit, die Bibel nennt es nicht Gesundheit, sondern Heiligkeit, misst sich nicht an unserem Wohlbefinden, ob wir uns wohlfühlen, so wie sich auch nicht jede körperliche Krankheit unbedingt auf das Wohlbefinden durchschlägt. Sondern unsere geistliche Gesundheit misst sich an Gottes reiner Heiligkeit, von der es in 1. Petrus 1, 15 und 16 heißt, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Was hat das für Auswirkungen, wenn wir das anerkennen, dass wir alle unsere Macken und Ösen haben? Es hat, denke ich, Auswirkungen in unser Verhältnis in Bezug auf den Nächsten, auf den, der jetzt in der Bankreihe links oder rechts von euch sitzt, hinter euch oder vor euch, oder der hier vorne steht und redet. Ich denke, wenn wir das anerkennen, dass wir hier ein Krankenhaus sind und dass wir hier in unterschiedlichen Stationen vielleicht liegen, aber dass wir auch nichtsdestotrotz alle Kranke sind, dass es uns hilft, unserem Bruder, unserer Schwester in der rechten Haltung zu begegnen. Es ist zunächst eine sehr grundlegende Einsicht, dass wir anerkennen, dass auch wiedergeborene und ernsthafte und langjährige Christen ihre Ecken und Kanten, ja ihre Macken und Fehler haben. Ja, sie sind sogar zu sündhaften Handlungen und Haltungen fähig. Und nicht selten praktizieren sie das auch. Diese Krankheiten sind natürlich keine Krankheiten im medizinischen Sinne, sondern wir reden hier von Sünde. Und in diesem ganz besonderen Krankenhaus sind sogar die Ärzte, vom Chefarzt mal abgesehen, sogar die Ärzte, die Krankenpfleger, die Krankenschwestern, die Oberschwester, die Nachtschwester, was es so alles im Krankenhaus gibt, die Zivis, auch die sind alle mehr oder weniger krank. Sie alle haben ihre Lieblingssünde und stehen in der Gefahr zu stolpern und zu fallen. Diese Einsicht, dass niemand fehlerlos ist, haben wir natürlich alle. Das ist ja eigentlich nichts Neues, was ich bisher gesagt habe. Aber ich muss aus meinem eigenen Leben zugeben, dass ich das weiß, heißt nicht, dass ich es auch verstanden habe. Denn Weisheit ist mehr als Erkenntnis. Denn wie schnell vergesse ich, dass der Bruder, der irgendwie mir auf den Fuß tritt, eigentlich das gleiche Problem hat wie ich. Nämlich, wir sind noch nicht im Himmel angekommen. Wir leben immer noch auf dieser Welt. Wir haben immer noch ein Fleisch, was uns zur Sünde verleiten will. Satan will es immer noch Fallstricke auslegen, möchte, dass wir irgendetwas tun, was gegen das ist, was in unserem neuen Herz eigentlich pocht. Zu diesem Verhältnis, ich und meine Geschwister oder meine Geschwister und ich, müsste man vielleicht noch mehr sagen. Ich möchte es aber um des eigentlichen Predigtthemas willen nicht tun, sondern noch einmal Packer zitieren. Wenn in der Gemeinschaft von Christen Spannungen, Belastungen, Uneinsichtigkeiten und Enttäuschungen auftreten, ist es hilfreich, sich daran zu erinnern, dass kein Christ und keine Kirche oder Gemeinde jemals die eindeutige Bescheinigung der geistlichen Gesundheit besitzt. die dem vollkommenen körperlichen Wohlbefinden gleichkommt, um das sich die heutige Fitnesssportler bemühen. Keiner hat die eindeutige Bescheinigung der geistlichen Gesundheit. Wenn wir dies in unserem Geist tief bedenken, dann denke ich, wird unser Umgang mit der Person, die uns mal auf die Füße tritt, ein anderer sein. Das neue Jahr besteht bevor. Und es gibt so eine Übung bei manch einem zu Beginn des neuen Jahres oder zum Ende des alten Jahres, Vorsätze fürs neue Jahr zu treffen. Im nächsten Jahr will ich, ich weiß nicht, ob jemand das von euch fordert, nicht mehr rauchen. Oder im nächsten Jahr will ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Oder. Ich würde mich sehr wünschen, wenn das, was ich jetzt sage, vielleicht so ein Vorsatz sein könnte. Etwas, was man künftig einfach anders handhaben möchte. Nämlich die Frage, was bedeutet eigentlich das, die Tatsache, dass ich ein Kranker und ein Patient im Krankenhaus Gottes bin. Also nicht mein Bruder, darüber haben wir eben nachgedacht, sondern dass ich hier als Patient bin. Wir sind ja vorhin ausgegangen von der ersten Dimension der Gemeinde, nämlich dass wir bestimmte Dinge tun in der Gemeinde. Aber solche Taten können sehr schnell zu Äußerlichkeiten werden, zu äußeren Dingen, wo unser innerer Mensch gar nicht mehr hinterherkommt, gar nicht mehr unbedingt übereinstimmt damit. Und dann, ich habe versucht, das Bild zu nehmen, stelle ich mal so einen Eisenbahnzug vor. Wenn ein Waggon, also der Eisenbahn rattert da ihre Schiene lang und ein Waggon, meinetwegen der in der Mitte, versucht schneller zu fahren als die Lokomotive. Was passiert? Weil ich bin nun kein Physiker, der sowas ausrechnen kann, aber nach meinem Märklin-Miniclub-Verständnis entgleist der Zug. Müsste eigentlich, ja? Das müsste ja irgendwie so einen Druck geben und dann schubst der den anderen Waggon raus, der vor ihm ist. Und genau das Gleiche kann passieren, wenn unser innerer Mensch und der äußere Mensch nicht mit dem gleichen Tempo, mit der gleichen Richtung das gleiche Ziel anstreben. Von daher ist es eine Gefahr, wenn wir nur die erste Dimension betrachten, nach dem Motto, was tut denn der Mensch, was tut denn der Christ, was tut denn die Gemeinde, und dabei den inneren Menschen vernachlässigen. Das kann ganz schnell dazu kommen, dass wir ohne Freude und ohne Frieden in unserer Bahn laufen und dann irgendwie entgleisen. Und, was viel wichtiger ist, Gottes Erwartungen noch enttäuschen, denn er will nicht zunächst unsere Opfer, wie es im Alten Testament Psalm 51 heißt. Er hat kein Interesse an Opfergaben, sondern an einem zerbrochenen Geist und an einem zerbrochenen Herzen. Wie komme ich aber jetzt dahin, dass mein innerer Mensch und mein äußerer Mensch, um das Bild zu wenden, im gleichen Tempo auf der gleichen Spur fahren? Ja, dass sich vielleicht innerer und äußerer Mensch gegenseitig positiv beeinflussen. Die Schrift sagt, dass es nur eine Sache gibt, die meinen inneren Menschen in Einklang mit Gott bringen kann. Und das ist Buße. Und das ist zugegebenermaßen kein modernes oder einfach zu erklärendes Wort. Buße ist mehr als nur ein intellektuelles Umdenken. Ach, so ist das. Na gut. Buße ist mehr als nur eine bloße Reue. Ach Mist, das ist schiefgelaufen. Es ist mehr als Gewissensbisse. Buße ist nach Johannes dem Täufer zum Beispiel etwas, was eine radikale Abkehr von der Sünde ist. Diese Abkehr sollte unausweichlich sein und sollte sichtbar werden. Er nennt das dann in Matthäus 3, Vers 8, Früchte, die der Buße würdig sind. Oder die der Buße würdige Frucht, wie wir das dann immer so kompliziert ausdrücken. Das heißt, wenn jemand Buße tut, dann ist es mehr als nur, sondern es ist tatsächlich etwas, was sich ausdrückt von einem inneren Zerbrochensein, was dann aber nach außen hin wieder sichtbar ist. Sprich, der innere Menschen übergibt an den äußeren Menschen eine gewisse Anweisung. Lasst uns jetzt bitte einen Bibeltext aufschlagen, der Buße nochmal intensiv beleuchtet. Und zwar den Text aus 2. Korinther 7, die Verse 8 bis 11. 2. Korinther 7, 8 bis 11. Das ist ein Text, der zugegebenermaßen von einem etwas komplizierteren Paulus geschrieben ist. Ich weiß nicht, ob er hier seine Vorliebe für Wortspielereien, ob er denen nachgegeben hat. Lasst euch von der Wortspielerei am Anfang nicht verwirren. Wir werden den Text einmal durchlesen und dann nochmal gemeinsam auf der Folie danach abschnittsweise durchgehen. Aber dass wir ihn einmal von vorne bis hinten durchgelesen haben. 2. Korinther 7, die Verse 8 bis 11. Ich lese hier nach der revidierten Elberfelder. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch gereut hat, so sehe ich, dass jener Brief, wenn er euch auch kurze Zeit betrübt hat, doch Segen gewirkt hat. Und jetzt freue ich mich. Nicht, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe eben dies, dass ihr nach Gottes Sinn betrübt worden seid, wie viel Bemühen hat es bei euch bewirkt? Sogar Verteidigung, sogar Unwillen, sogar Furcht, sogar Sehnsucht, sogar Eifer, sogar Bestrafung. In allem habt ihr bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Der gleiche Text, das Kursiv ist der Bibeltext, und dann habe ich nochmal versucht, das ein bisschen zu gliedern oder zu kommentieren, weil der Text nicht ganz so auf dem ersten Lesen, glaube ich, sofort eingängig ist. Eine Zeit lang hat Paulus es bereut, den Brief geschrieben zu haben. Er bezieht sich hier auf den Tränenbrief, so wird das in der Theologie genannt. Das ist ein Brief, den wir nicht mehr haben. Es ist nicht der erste Korintherbrief, sondern der Brief, der nach dem sogenannten ersten Korintherbrief geschrieben wurde. Sprich, er hat einen Brief geschrieben, hat ihn abgeschickt, das Ding wird Tränenbrief genannt. Und in der Zeit lang hatte Paulus bereut, diesen Brief geschrieben zu haben, vermutlich, als er auf die Rückkehr von Titus wartete. Er hatte diesen Tränenbrief Titus gegeben, bring das hin und wartet. Kennt ihr das? Ja, ihr schreibt einen Brief an jemanden, der nicht, wo nicht drin steht, ich liebe dich, obwohl das wäre auch so ähnlich, aber wo irgendwas Hartes drin steht und ihr überlegt, habe ich vielleicht zu hart formuliert, kommt der Brief richtig an, werden sie meine Herzenshaltung verstehen, wie ist es denn nun? Und dass er schon sagen muss, es hat mich gereut, diesen Brief überhaupt geschrieben zu haben. Aber Titus kam zurück, das ist ja jetzt die Situation, als der sogenannte zweite Korintherbrief dann geschrieben wurde. Titus kam zurück und Paulus weiß, der Brief hat genau das bewirkt, was ich eigentlich bewirken wollte. Er hat das bewirkt, was Gott bewirken wollte, und von daher ist er jetzt nicht mehr betrübt. Das ist im Grunde genommen das, was in diesem Wortspiel hier drin steht. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch gereut hat, ist ja erstmal ein Widerspruch, so sehe ich, dass jener Brief, wenn er euch auch kurze Zeit betrübt hat, doch Segen gewirkt hat. Und jetzt freue ich mich. Das war jetzt zu den ersten Versen, die aber jetzt nicht der Hauptteil sind. Schiebst du ein bisschen höher, Krolli? Danke. So, dann fängt er an, über Betrübnis zu reden. Wer ist denn nun betrübt und hin und her? Die Korinther wurden durch den Brief, diesen Tränenbrief, betrübt. Aber im guten Sinne. Nach Gottes Sinn zum Heil und nicht im schlechten Sinne zum Tod. Ich freue mich nicht, dass ihr betrübt worden seid. Ich bin nicht froh darüber, dass irgendjemand traurig ist. Aber ich freue mich, dass ihr betrübt worden seid. Und zwar wie? Nach Gottes Sinn. Zur Buße. Es gibt also eine Betrübnis, eine Reue, eine innerliche, die zur Buße hinführt. Und das ist eine gute Betrübnis. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Innerlich betrübt zu sein über seine eigene Sünde, darüber nachzusinnen und dann darüber Buße zu tun, ist etwas, was man nie bereuen wird und was uns zum Heil führt. Einmal beim ersten Mal, wenn wir uns bekehren, bei unserer ersten Buße, aber auch im laufenden Christenleben danach. Es gibt aber auch eine Betrübnis, die nicht gut ist, die er hier als die Betrübnis der Welt bezeichnet und die nicht Heil, nicht Leben, nicht Friede, nicht Freude, kein Eierkuchen, bedeutet, sondern die zum Tod führt. Und das ist eine Betrübnis, die nicht zur Buße führt. Ein inneres Zerknirschtsein, Mist, jetzt habe ich wieder was gemacht, was der Gemeinde nicht gefällt oder dem Leiter oder wem auch immer. Oder jetzt habe ich was gemacht, wo ich es mir doch anders vorgenommen habe. Wenn das so eine innere Betrübnis nur bleibt, die nicht dahin zu führt, dass es eine von Gott bewirkte Buße ist, dann ist es eine schlechte Betrübnis. Und darauf will er hier aufmerksam machen. Und der untere Teil, was ist aus dieser Betrübnis, aus dieser guten Buße geworden? Was hat das bewirkt? Denn siehe, eben dies, dass ihr nach Gottes Sinn betrübt worden seid, so wie Gott sich das vorstellt, das ist diese Formulierung Gottes Sinn, wie viel Bemühen hat es bei euch bewirkt? Verteidigung, Unwillen, Furcht, Sehnsucht, Eifer, Bestrafung. In allem habt ihr bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Bevor ich diesen letzten Teil, das ist Vers 11, glaube ich, nochmal versuche, die Begriffe kurz zu erläutern, die da aufgeführt werden und was sie bedeuten für Buße, nochmal eins. Ich will eins klar machen. Buße ist nicht nur etwas für die Ungläubigen. Als Johannes der Täufer durch die Wüste ging, rief er zur Buße auf. Tut Buße. Und da waren natürlich die Ungläubigen adressiert. Um sie ging es an der Stelle. Und es gibt Menschen, die tatsächlich glauben, Buße ist nur was für Ungläubige. Aber wer sich einmal bekehrt hat, der braucht nicht wieder Buße tun. Hier ist der Gegenbeweis. Die Korinther waren Gläubige, als der Tränenbrief kam. Also Buße ist wirklich etwas, was zum Alltagsleben der Gemeinde, des Gläubigen dazugehört. Das wird auch in 1. Johannes 1, 7-9 zum Ausdruck gebracht. Gläubige sollten, denke ich, regelmäßig, ja ständig Buße tun, um die Freude und den Segen der Gemeinschaft mit Gott wiederzuerlangen. Diese Liste dort unten von Dingen, die diese Buße oder diese Betrübnis bewirkt haben, möchte ich kurz erklären. Ich zitiere hier der Einfachheit halber auch wieder einen anderen Bibelausleger. Dieses Bemühen, was ist das für ein Bemühen? Das kann man mit Fleiß und Eifer übersetzen. Die erste Reaktion wahrer Buße ist es, eifrig und aktiv nach Gerechtigkeit zu streben. Diese Einstellung, dieses ernsthafte Bemühen, von dem er hier redet, beendet jede Gleichgültigkeit gegenüber der Sünde und jede Sorglosigkeit gegenüber dem Bösen und Verführerischen. Wer wirklich Buße tut, der bemüht sich. Der strebt danach aktiv nach Gerechtigkeit. Ihm ist die Sünde nicht mehr egal. Verteidigung, kann man auch übersetzen mit Verantwortung, ist der Wunsch, sich des Stigmas, das ist so eine Art Fluch, sich des Stigmas zu entledigen, das mit der Sünde einhergeht. Der bußfertige Sünder sorgt dafür, dass andere ihm wieder vertrauen können, indem er seine echte Buße bekannt gibt. Du hast dich an einem Bruder versündigt? Dann geh hin, klär die Sache mit ihm, zeig ihm, dass du Buße gemacht hast, und das ist das beste Mittel, um euer Verhältnis wieder zu reparieren. Unwillen oder Entrüstung. Buße bewirkt Zorn über die eigene Sünde und Verdruss über die eigene Schande, die dadurch dem Namen und dem Volk Gottes zugefügt wurde. Furcht. Das ist eine Ehrfurcht gegenüber Gott, der durch die Sünde am meisten betroffen ist. Egal welche Sünde ich tue, ich füge kurz ein, egal welche Sünde ich tue, sie ist natürlich manchmal gegen Menschen, aber sie ist immer zuerst gegenüber Gott. Lest 2. Samuel 12 und Psalm 51, als David mit Bathsheba Ehebruch treibt, sprich ihrem Mann damit erstmal ein Problem bereitet und ihn dann auch noch ermorden lässt. Wenn ihr Psalm 51 lest, seht ihr genau diese innere Haltung. Egal, dass ich gegen Menschen gesündigt habe, in vorderster Linie habe ich gegen Gott gesündigt. Deswegen muss ich zunächst mein Verhältnis mit Gott in Ordnung bringen und danach sehen, was ich im Hinblick auf Menschen machen kann. Sehnsucht, Verlangen und Leidenschaft, das Verlangen des bußfertigen Sünders, die Beziehung zu demjenigen wiederherzustellen, gegen den er gesündigt hat. Eifer, eine so große Liebe zu jemandem, dass man alles und jeden hasst, das dem Geliebten schaden könnte. Bestrafung, der Wunsch nach vollstreckter Gerechtigkeit. Der bußfertige Sünder versucht nicht mehr, sich selbst in Schutz zu nehmen, sondern möchte, dass die Sache, die er getan hat, bestraft wird. Das ist die erste Haltung. Er sagt, stimmt, da muss eine Strafe folgen. Nach Gottes Gerechtigkeit gibt es nichts anderes, als dass hier gestraft wird. In allem habt ihr bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Das Wesentliche an der Buche ist ein offensichtliches Streben nach Heiligkeit, nach Reinheit. Das waren die Anmerkungen, die John MacArthur in seiner Studienbibel macht, zu diesem Vers 11. So ist Buße. Und ich hoffe, es wird deutlich, auch durch diese Liste, die in Vers 11 hier steht, oder auch durch die Erläuterung, dass das nicht in einem Stoßgebet geht. Ich glaube, Stoßgebet und Buße, das passt nicht zusammen. Es gibt Stoßgebete. Ja, mein Kind rennt auf die Straße, ich sehe den LKW an, raus, natürlich werde ich ein Stoßgebet sprechen. Ich sage nichts gegen Stoßgebete. Ich sage nur, wenn es um Buße geht, dann brauchen wir mehr Zeit als 10 Sekunden oder 1,5 Minuten. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich tue eine Sünde und gerade bei den Sünden, von denen ich weiß, dass ich sie sehr oft oder wiederholt oder schon seit Jahren tue und sie leider immer wieder tue, dass man sich in so eine gewisse Routine hineinversetzen kann, dass man dann sagt, oh Mensch, das habe ich ja schon wieder getan, vergib mir bitte. Waren das 3 Sekunden oder 4 Sekunden? Das ist aber keine Buße. Und vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben auch. Das ist so ein schnelles, fast im Vorübergehen gesprochenes, oh, tut mir leid. Aber Sünde gegen Gott ist nicht ein, tut mir leid. Ist nicht ein, ich habe dich angerempelt und dir ist leider ein Kaffeefleck auf dein frisches Kleid geplumpst. Das ist es nicht. Das passiert so leicht, weil Gottes Gnade ja wirklich super groß ist. Ja? Und wir müssen nicht mehr irgendeinen Ochsen oder irgendein anderes Tier anschleppen, tagelang und dann irgendwo opfern lassen und anstehen, bis der Priester da vorankommt. Neutestament ist ja Buße eine relativ schnelle Geschichte. Also wenn wir das einfach mal gegenüber dem alten Bund betrachten. Eine relativ einfache Geschichte. Und dann heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Naja, Herr, ich habe das und das getan, bitte vergib. Das ist, hat eine gewisse Berechtigung, dass wir uns darüber freuen, wie schnell und wie einfach wir Vergebung erlangen können. Aber ich denke, dass zwischen einem ernst gemeinten Sündenbekenntnis dieser Art und echter tiefer Buße ein Unterschied besteht. Wenn wir nicht innerlich betrübt sind über unsere Sünde, wenn wir nicht innerlich zornig sind über die Sünde in unser Fleisch, wenn wir nicht anerkennen, dass Gott in seinem Richten über unsere Sünde Recht hat, wenn wir nicht schlussendlich erlöst ausrufen dürfen, danke ich, Herr, ich danke dir, dass du diese Sünde bestraft hast und dass du deinen Sohn geschickt hast, dass er diese Strafe an meiner Stelle trägt. Wenn das nicht letztlich mein Gebet ist, dann habe ich nicht wirklich Buße getan. Dann verachte ich letztlich auch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Denn er ist nicht, denkt an den Stolperversuch hier mit den Füßen gerade, ja. Er ist ja auch nicht mal kurz ans Kreuz gehopst, hat was gemacht und fertig, ja, so wie andere vom 3-Meter-Brett springen. Sondern wenn wir unsere Sünde immer im Hinblick auch auf das Kreuz verstehen, dann wissen wir, wie tief und wie ernst unsere Buße sein sollte. Die meisten von euch kennen mich und ihr wisst, dass ich mit Sicherheit kein Schwärmer bin. Ein Mann, der in Gefühlsduseleien liegt, der vor lauter Gefühlen gar nicht mehr weiß, wo er langlaufen soll, dem eine gewisse schummrige Atmosphäre, obwohl ich mag Kerzenlicht, aber dem eine gewisse schummrige Atmosphäre nötig ist, um ein Heiligungsleben zu führen. Und von daher, ich will euch auch gar nicht in diese Richtung hineindrücken, dass ihr euch jetzt irgendwie innerlich so eine Art Gefühl der Reue versucht zu produzieren und vielleicht das Licht ein bisschen dämmen und entsprechende Musik im Hintergrund, wie das Leute machen, die Liebeskummer haben. Habt ihr schon mal Leute, die Liebeskummer haben, was für Musik die sich anhören? Kontraproduktiv, sage ich. Total kontraproduktiv. Zurück. Bei dieser Buße, es geht mir nicht darum, dass ihr irgendwas produziert in euch. Es geht mir nicht darum, dass ein Gefühl erzeugt wird, sondern dass wir überlegen, sag mal, wie tief bin ich denn betroffen über die Sünde? Und wenn ich nicht tief betroffen bin, und da ist sicherlich auch ein Unterschied zwischen uns, ja, von unseren Charakteren her, aber wenn ich überhaupt nicht betrübt bin, überhaupt nicht Buße wirklich tue, dann sollte ich darüber nachdenken. Wahre Buße nimmt sich Zeit. Und das ist nichts Individuelles, das können wir alle. Wahre Buße nimmt sich Zeit, um über Sünde nachzusinnen, diese Sünde mehr mit den Augen Gottes zu betrachten, zu lernen, was er empfindet, wenn wir sündigen. Mein Vater im Himmel ist traurig und zornig, wenn ich sündige. Das muss in meine Seele rein. Und wenn es mir nicht klar genug vor Augen steht, dann muss ich mir wohl länger Zeit dafür nehmen, das in meine Seele hineinzupacken. Meine Befürchtung ist, und das ist so der Tenor dieser Predigt heute, dass wir unsere Sündenbekenntnisse so ähnlich wie ein Autotanken verstehen. Oh, Tanknadel im roten Bereich, rechts raus, tanken, 3 Minuten später weiter auf der gleichen Straße, gleiches Tempo. Das wäre nicht okay. Wie geht's nun weiter? Ich müsste viel, viel mehr über Buße sagen, denke ich an dieser Stelle. Und ich würde es auch am liebsten. Aber ich habe mir vorgenommen, nicht zu überziehen. Und es wird heute klappen. So Gott will. Ich bete darum wirklich, dass ich euch vielleicht ein Stück weit neugierig gemacht habe. Wenn ihr Buße noch nicht erfahren habt oder noch nicht in dieser Häufigkeit erfahrt, dem nachzujagen. Ey, ich kann ehrlich für mich nur sagen, was Paulus in einem anderen Zusammenhang von sich sagte. Ja, ich sage nicht, dass ich schon erreicht habe, aber ich jage ihm nach mit allem, was ich kann. Und bei mir selbst ist als auch in der jüngeren Vergangenheit etwas aufgebrochen in dieser Stelle, wo ich sage, das muss mehr zu meinem Glaubensleben dazugehören. Diese Zeit, wo ich tatsächlich mein Leben reflektiere und wo nötig Buße darüber tue. Ich muss mir keine Sachen ausdenken, über die ich dann Buße tue. Ja, darum geht's nicht. Ja, wenn ihr mal einen Tag habt, wo nichts war, preist den Herrn. Aber oft gibt es Tage, wo es halt nicht so ist. Also, ich hoffe, euch neugierig gemacht zu haben. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, also ich kann euch empfehlen, schlagt eure Bibellexikons zu Hause auf oder Bibellexika. Heutzutage darf man das ja auch so sagen. Schlagt einfach unter Buße, unter Reue mal nach, was da so steht. Oder einige haben ja hier die Studienbibel von MacArthur jetzt geholt. Da gibt's ja hinten diesen Themenindex. Da gibt's weiß ich nicht, 50 Bibelstellen, glaube ich, zu dem Thema. Die müsst ihr nicht alle auf einmal lesen. Das wäre dann wieder so tanken in 3 Minuten und weg. Obwohl 50 Bibelstellen in 3 Minuten wäre eine Glanzleistung. Aber worum es mir geht, dann nehmt das doch einfach mal jetzt für die nächste Stelle Zeit oder wenn euer jetziges Thema abgearbeitet ist, einfach mal als Hausaufgabe mit, mal nachzulesen, was die Bibel so über Buße sagt. Manches wird einfach sein, manches wird komplizierter sein, wie zum Beispiel der Text von heute. Und dass ihr das mit eurem Leben vergleicht. Auf jeden Fall integriert diese nie zu bereuende Buße zum Leben fest in euer Leben. Wenn ihr eine Sünde erkennt in eurem Leben oder wenn sie euch ein Bruder oder eine Schwester sagt, dann seid darüber nicht nur verärgert, dann versucht nicht die Sache huschdiwusch schnell irgendwie im Gebet zu Gott zu bringen und schnell weg damit, sondern stellt euch ruhig auch dieser Situation und dieser Sünde. Tut darüber Buße und wir haben in Vers 11 einige Anhaltspunkte darüber gehabt, wie das aussehen kann. Aber das Wichtigste scheint mir zu sein, plant es ein. Überlasst es nicht dem Zufall. Überlasst es nicht eurer Zeitknappheit, dass irgendwann mal Zeit für Buße abfällt. Denn Buße ist, das werde ich gleich nochmal in 2 Punkten ausführen, demütigend. Und wer lässt sich gerne demütigen? Wer geht gerne zum, du hast 2 Möglichkeiten, Kino, Nemesis, der neue Star Trek Film, und auf der anderen Seite Buße tun. Also wo euer Fleisch euch hinziehen wird, das wisst ihr. Und genauso läuft es im Alltag. Ihr wacht morgens nicht auf und sagt, ey, heute ist ein super Tag zum Buße tun. Das ist, wäre eine intensive Führung Gottes, aber will ich nicht ganz ausschließen, aber es ist ziemlich unüblich. Und wenn ihr nach einem 8 oder 10 Stunden Arbeitstag nach Hause kommt, noch den Haushalt managt und dann abends so um 23 Uhr überlegt, was mache ich jetzt noch? Ich glaube auch nicht, dass ihr noch so wahnsinnig viel Kraft für Buße habt. Von daher, überlegt das für euer Leben, wie ihr Buße integrieren könnt. Dass ihr alle Vierteljahre für ein paar Tage wegfahrt, dass ihr jeden Sonntag das macht, dass ihr das jeden Abend zum Abendgebet macht, ist mir doch egal. Hauptsache ihr macht es. Wie mache ich es? Nicht, dass das jetzt maßgeblich ist, aber ich will versuchen, das mit Leben zu füllen. Ich habe mir jemand anders angeguckt. Es gibt, oder es gab, um genau zu sein, einen Protestanten, John Bradford, der wurde 1555 auf Geheiß der englischen Königin Maria auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sie war Katholikin und hatte sich vorgenommen, wir rotten diese Protestanten alle aus. Und Bradford wurde 55 halt auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Der Mann war 6 Jahre lang gerade mal Christ. Noch nicht so eine lange Zeit. Er war 45, als er hier verbrannt wurde, sprich mit 39 hat er sich bekehrt und war innerhalb kürzester Zeit einer der bekanntesten Prediger und Bußprediger der damaligen Zeit. Und dieser Mann wurde verbrannt. Er hatte einen sehr guten Ruf, dieser Mann, zumindest das, was die Kirchenhistoriker heute sagen. Ich kenne ihn ja nicht persönlich und noch keinen seiner Verwandten. Was dieser Mann gemacht hatte, fand ich zunächst eigenartig und dann fand ich es genial. Er hat sich nämlich eine sehr lange Bußliste erstellt. Eine persönliche Liste, in der er seine persönlichen Sünden, die er immer wieder tut, reinschreibt und sie regelmäßig sich vor Augen hält, wenn er betet. In dieser Liste hat er die gröbsten und die wiederkehrenden Sünden seines Lebens aufgeführt und genau das möchte ich auch machen. Also meine Liste ist noch nicht so lang, nicht, dass ich nicht so viele Sünden hätte, aber ich habe ja auch erst vor kurzem angefangen. Aber Punkte, von denen ich merke, meine Herren, das ist bei dir ein Charakterzug, der nicht in Ordnung ist. Oder diese oder jene Versuchung, da erliegst du immer wieder, da bist du nicht aufmerksam genug, da betest du nicht genug um Bewahrung oder was auch immer. Zumindest, da falle ich immer wieder. Diese Punkte schreibe ich mir in einer Liste auf. Und die ist mit einem Passwort geschützt, die kenne nur ich, die kennt selbst meine Frau nicht, wobei sie kennt die Dinge, die ich falsch mache, schon. Sie kennt bloß die Liste nicht. Und die nehme ich mir vor und bespreche sie mit Gott. Immer wieder. Und dann fallen mir neue Dinge ein, wenn ich drüber bete. Oder es fällt mir ein, Mensch, den Punkt, den hattest du eigentlich schon mal geklärt, oder? Und jetzt bist du da wieder hingefallen. Ich habe mir vorgenommen, wobei ich eingestehen muss, dass ich da schon wieder eingebrochen bin, aber ich gebe es euch als Vorschlag trotzdem weiter, jeden Abend vor dem Zu-Bett-Gehen tatsächlich diese Liste durchzubeten. Mein Zu-Bett-Gehen ist leider meistens so spät, dass ich bei dem Gebet immer eingepennt bin. Von daher muss ich mir tatsächlich eine andere Uhrzeit suchen, aber vielleicht seid ihr disziplinierter, was das ins Bettgehen anbetrifft oder habt kein quäkendes Baby neben euch liegen, dann geht das vielleicht. Aber das, was ich sagen will, ist diese Regelmäßigkeit, dass ich das in diesem Fall jeden Abend machen möchte. Worum es bei dieser Liste geht, ist nicht, mich fertig zu machen, sondern einfach zu sehen, wer ich bin vor Gott. Und darüber dann Buße zu tun, wenn ich merke, da sind Dinge, die ich Gott noch nicht bekannt habe. Aber es kommt noch eine andere Komponente rein. Nach kurzer Zeit oder längerer Zeit werdet ihr sehen, Mensch, der Punkt, den habe ich vor 3 Wochen oder vor 3 Monaten oder vor 3 Jahren da in diese Liste reingetragen. Aber eigentlich ist das gar kein Problem mehr. Der Neid, den du gegenüber anderen hattest, der tritt nicht mehr zutage. Und das ist dann ein Punkt, wo ich sage, hey, wow, da hat Gott geändert. Also das könnt ihr dann so beten. Na Gott, du hast mich da verändert. Du hast mich tatsächlich deinem Ebenbild ähnlicher gemacht. Ich danke dir dafür. Und da sieht man auch ein Stück weit so eine Art Wachstum. Nicht, dass man dann stolz sein kann, ach, bist ein toller Kerl, sondern im Gegenteil, dass man sagt, Herr, durch die Buße hast du mich zum Leben geführt und du hast mir all diese Dinge geschenkt, die jetzt hier stehen, Erbarmen und Furcht und all das, was wir hier stehen hatten in der Liste. Ich denke, dass das wirklich ein Grund zum Danken und zum Loben ist, wenn wir merken, wir wachsen. Ziel der ganzen Übung ist, so heilig zu werden, wie Gott heilig ist. Denn das hat er befohlen, das wünscht er sich und das ist das Ziel, auf das wir als Gläubige hinsteuern. Nämlich in der Ewigkeit werden wir so sein. Zum Abschluss möchte ich einem Missverständnis oder einem möglichen Missverständnis damit aufräumen. Können wir Buße, Zitat, machen, Zitat Ende. Können wir Buße produzieren? Gibt es da irgendwo einen Knopf, wo wir draufdrücken und jetzt kommt Buße? Es gibt diese Bibelstelle in 2. Timotheus 2,25, aus der ich persönlich ableite, dass Buße etwas ist, das Gott bewirkt, durch seinen Heiligen Geist. Gott bewirkt, dass Menschen Buße tun. Ohne dass Gott es wirkt, kann kein Mensch Buße tun. Wir sind irgendwie unfähig, das in uns zu bewirken. Andererseits fordert uns Gott hier und da zu Buße auf. Johannes, der Täufer in der Wüste, ja, ruft ja auf, tut Buße. Wie geht denn das nun? Kann ich es nun machen oder kann ich es nicht machen? Ich denke, 2. Timotheus 2,25. Ich denke, dass der Heilige Geist uns tatsächlich laufend zur Buße führen will. Denn das ist eine seiner Tätigkeiten. Aus der Dreieinigkeit Gottes heraus ist das eine seiner Aufgaben, Menschen zur Buße zu führen. Der Heilige Geist ist es, der von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführt. Ein bekannter Vers. Ich denke, er wird es tatsächlich laufend tun. Er tut es auch. Dummerweise sind wir Menschen, auch wir Christen, in der Lage, das zu verhindern, dass Gott uns Buße schenkt. Indem wir gar keine Zeit für ihn haben. Dass wir 3-4 Wochen lang durchs Leben latschen, ohne die Bibel aufgeschlagen haben, ohne gebetet zu haben, von dem Herr, ich danke dir für die Cornflakes auf meinem Tisch, abgesehen. Es ist eine Möglichkeit zu verhindern, dass wir Buße tun. Oder indem wir sein Wort, mit dem er uns überführen will, gar nicht an uns heranlassen. Ja, wir lesen bestimmte Bibelstellen nicht, wir widmen uns nur bestimmten schönen Psalmen, wo die Herrlichkeit Gottes angebetet wird, was nicht falsch ist. Aber wenn wir die Bibel selektiv lesen und alles, wo Verhaltensänderung zum Beispiel drinsteht oder wo Sünde angeprangert wird, dann verhindern wir, dass Gott durch sein Wort wirkt. Und das Wort ist ja auch vom Heiligen Geist getrieben worden, das ist ja sein Produkt. Oder, und das war der Punkt, den ich vorhin schon nannte, indem wir uns einfach nicht ausreichend Zeit nehmen, um im Gebet, in der stillen Zeit über unser Leben nachzudenken. Und das kann auch ein Problem für die Hochengagierten, für die Hochaktiven in der Gemeinde sein. Angefangen von den Ältesten bis irgendwelchen Leuten, die ganz viele Zettel in irgendwelche Postkästen stecken. Wenn wir so aktiv sind, dass wir keine Zeit mehr zur Buße haben, dann läuft was definitiv gegen die Wand. Kurzfristig oder mittelfristig, aber es läuft dagegen. Ja, in der Welt heißt der Spruch, wenn wir keine Zeit mehr zum Nachdenken haben, dann machen wir etwas falsch. Und genauso ist es eigentlich im geistlichen Leben genauso. Nicht nur ständig unsere eigene Sündhaftigkeit im Rahmen der Buße vor Augen zu haben, ist demütigend. Es ist auch demütigend zu erkennen, dass wir eigentlich keine Lust haben, Buße zu tun. Dass wir eigentlich keine Lust haben, darüber nachzudenken. Und auch das ist dann Gegenstand der Buße, denke ich. Was wir Gott immer wieder sagen sollten, Herr, hilf mir wirklich ein heiliges Leben zu führen. Ich will so werden, wie dein Sohn es hier auf Erden war. Beibehaltene Sünde ist ein Hinderungsgrund für Gemeinschaft. Mit den Menschen, aber in erster Linie mit Gott. Buße führt mich in diese Gemeinschaft zurück. Gott hat mich errettet. Gott will ewige Gemeinschaft mit mir haben. Und ich will mich deshalb zwingen, nicht zuzulassen, dass diese Gemeinschaft verhindert und alles tun, was sie ermöglicht.